wenn man 2 Wochen beruflich unterwegs ist und den Sonntag vielleicht nicht hier ist, Evangelisation, die man geplant hat, dann nicht hier ist, dann fühlt man sich irgendwie, er ist in der Gemeinde, da passiert was, in der Gemeinde ist Leben und du bist nicht da. Ich war beruflich verhindert und deswegen konnte ich nicht da sein und es tat mir wirklich auch leid. Das, was man geplant hat, das, was man als Ziele schon im letzten Jahr, im November saßen wir als Leitungsteam und wir haben das festgenommen, wir wollen Evangelisation haben und dann waren wir nicht da. Und das tut dann einem Leiter auch weh, wenn man dann nicht da ist, weil man beruflich verhindert ist. Aber desto mehr freue ich mich heute hier zu sein und mit euch eine Predigtreihe abzuschließen. Vor halbem Jahr circa, ich habe mal nachgeschaut, vor halbem Jahr habe ich die erste Predigt über Lot gehalten. Es ging darum, Lot sein Leben in voller Erfüllung. Ich denke mal nicht, Lot, der das Gericht mit ansehen musste, und Lot, der gerade mal so durch die Gnade Gottes gerettet wird. Das war die erste Predigt. Die zweite Predigt war ja von mir, wo ich dann auch Lot und seine Situation, wie er gerettet wird, haben wir uns angeschaut. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, oder da waren meine 3 Punkte, dort ging es darum, die Sünde, die in unserem Leben ist, die packt dich mehr, als du dir das vorstellen kannst. Und die geht weiter mit dir, als du bereit bist zu gehen. Und die 3. Sache ist, und das sehen wir an Lots Leben, die kostet dir mehr, als du bezahlen kannst. Lot hat es alles gekostet. Sogar seine Frau wurde ihm genommen. Und er blieb ohne Frau. War er bereit, diesen Preis zu bezahlen? Er konnte es nicht. Und wisst ihr, als ich die 2 Predigten gehalten habe und dann kamen die zu mir Leute und haben mich gefragt und ich fand das sehr gut. Die kamen zu mir und fragten mich, ey Eugen, was denkst du, war Lot nicht gerecht? Ich saß mich hin, nein, die erste Frage war nicht um Lot, sondern, hey Eugen, warum predigst du Gericht? Warum, wenn du vorne hinstellst, redest du vom Gericht? Und die Frage nahm ich mit und ich musste mich hinsetzen und tatsächlich so überlegen. Und dann war ja weiter Ergänzung der Frage, denkst du, wenn wir Gericht predigen, dass wir Leute damit erreichen können oder schrecken wir mehr die Leute ab? Natürlich hat es beide Seiten, ja. Aber so wie es ist, wenn man in Gericht, ja, und ich musste mich hinsetzen und musste mir durch die Bibel auch Seiten durchblättern und dort, wo Gott Gericht übt, was ist eine Aussage von einem Gericht? Was möchte Gott eigentlich mit einem Gericht? Wir sehen im Alten Testament, selbst im Neuen Testament lässt er das Gericht über so einen Sohn ergehen. Aber was ist die Absicht? Was sollen die Menschen mit Gericht Gottes sehen? Und wisst ihr, ein Satz habe ich rausgefunden, was Gericht Gottes uns Menschen heute sagen soll. Und da kehren wir zurück zu Auszug aus Ägypten. Und als Gott sagt den Mose und Aaron, jetzt werde ich über das Haus Ägypten Gericht üben, was steht dort weiter? Und sie werden meine Macht sehen. Sie werden meine Macht im Gericht sehen. Wisst ihr, wir haben 2 Möglichkeiten im Leben als Christ, die Macht Gottes zu sehen. Einmal ist das die Schöpfung. Die Schöpfung, dort präsentiert Gott seine Macht. Er sprach und es wurde. Durch das Reden ist die Macht des Herrn. Leider nimmt der Mensch das nicht an, so wie wir Menschen das sind. Und dann übt Gott Gericht. Selbst in seinem Sohn, also indem er Gericht übt, sehen wir die Macht Gottes. In was sehen wir die Macht Gottes? Dass er seinen Sohn aus dem Tode herausholt. Die Macht, die Gott dort präsentiert, die dürfen wir sehen. Er ist der Mächtige. Und deswegen, wenn wir Gericht predigen oder wenn wir über Gericht sprechen als Gläubige, als Christen, so dürfen wir immer Macht Gottes sehen. Nicht eine Unterdrückung des Menschen, sondern Gott möchte seine Macht präsentieren. Die 2. Frage war ja natürlich, Eugen, war Lot für dich gerechter Mann oder nicht? Und hier möchte ich mit uns in einer Stelle, die uns im Neuen Testament auch gegeben wird. Und hier möchte ich eine Klarheit stellen, was Lot war. Lass uns dazu 2. Petrus 2 aufschlagen, wer seine Bibel mit dabei hat. Und mal drin einfach mal durch die Zeilen 3 Verse durchlesen und sehen, was Lot eigentlich war. 2. Petrus 2, ab Vers 7 bis 9. Dort schreibt der Apostel Petrus. Apostel Petrus in Asien in seinem zweiten Brief, in seinem Abschlussbrief schreibt Petrus folgende Sätze. Ab Vers 6 lese ich: Und hat die Städte Sodom und Gomorra, also Gott, hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt und zu Untergang verurteilt, damit ein Beispiel gesetzt wird für die Gottlose, für die Gottlosen in späteren Zeiten. Mal ganz jetzt einfach, wenn wir diesen Satz lesen: Gott übte Gericht, damit wir es heute sehen können, was die Menschen, die nicht mit Gott leben, passieren wird. Gericht wird nochmal kommen. Aber dann geht es weiter. Und hat den gerechten Lot. Ein gerechter Lot wird uns hier beschrieben, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihren Ausschweifungen, schweifenden Wandeln. Den, der gerecht, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre unrechte Werke. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchungen zu erretten. Nicht wichtig, was ich für von Lot halte. Der gerechte Lot, was Gott von dem Lot hält. Und hier wird gesagt, der gerechte Lot, der in diese Versuchungen lebte, der das mit ansah, der das mit angehört hat, er, seine Seele wurde gequält mit den Umständen, in denen er lebte. Aber Gott rettete ihn. Ein gerechter Lot. Mal ganz ehrlich, wenn wir die Geschichte von Lot kennen, wenn wir diese Geschichte in Kapitel 19, im ersten Buch Mose lesen, und die kennen, wir wissen, in welchen Umständen er lebte. Und darf ich euch sagen, wir leben nicht ganz weit davon entfernt. Wenn ich heute ansehe, was bei uns auf den Straßen abgeht, die Moral, die heute in der Schule unseren Kindern beigebracht wird, wir wohnen nicht weit davon weg. Meine Frage an uns nur, wie gehen wir damit um? Quält das noch unsere Seele? Nimmt das uns noch mit? Wir haben einen Lehrplan für nächstes Jahr für unsere ältere Tochter mitbekommen. Und dort wird ein Unterrichtsfach sein, wo es den Kindern, meine Tochter, die ältere, die 14 ist, wo es den Kindern beigebracht oder es wird ein Unterrichtsfach Stunde sein, Unterrichtsstunden, wo es den Kindern erklärt wird und wo die Kinder entscheiden können, ob die ein Mann oder eine Frau sein wollen. In dieser Gesellschaft leben wir. Wir sind nicht ganz weit weg von dem, was den Lot geplagt hat, von dem, was Lot angesehen hat, von dem, was Lot mitgenommen hat. Die Frage ist nur, quält es mich? Plagt es mich? Nimmt es mich mit? Oder drehe ich mich weg und sage, das ist ihr Problem. Die müssen das vor Gott verantworten. Das ist nicht mehr mein Problem. Bist ja ganz ehrlich, als ich diesen Unterrichtsplan durchgelesen habe, mich hat das mitgenommen. Von meiner Tochter. Und ich habe mit meiner Frau mich hingesetzt. Und wir haben mit meiner Frau beschlossen, wir werden alles dafür tun, dass unsere Tochter nicht an diesem Unterrichtsstoff teilnimmt. Es koste mir, was es wolle. Aber meine Tochter geht nicht dorthin. Und das ist hart. Aber wisst ihr, Lot, lass uns zurückkommen zum Lot. Lot war ein Gerechter vor Gott. War er perfekt? Nein. Wir lesen, Lot war ein Gläubiger, aber ohne eine gelebte Beziehung zu Gott. Das beschreibt Lot und sein Bild. Er war Gläubiger, er glaubte an Gott, er hatte einen super Onkel, der unter die Glaubenshelden reingekommen hat und die meisten Verse in den Hebräerbrief bekommen hat. Kein anderer Glaubensheld hat so viele Verse bekommen wie Abraham. Aber Abraham hat die bekommen. Interessant. Er hat einen super Onkel gehabt. Er kannte den Gott. Er lebte mit ihm. Der Onkel. Der Lot, er kannte nur den Gott. Aber er lebte nicht. Er hatte keine lebendige Beziehung zu diesem Gott. Du wisst ja, als ich so über diese Überschrift oder über diese Predigtserie jetzt auch nachdachte, so muss ich auch mich an die Worte erinnern. Wir hatten eine Predigtserie in Galater gehabt und ich erinnerte mich an die Worte, als Paulus den Galatern schreibt. Die Galatern, die das geschmeckt haben, die Christus kennengelernt haben, die sich abgewendet haben von ihren Werken, aber dann kehren die wieder zurück. Und Paulus schreibt in Galatern, in Galater 6, 7. Vers, schreibt er den folgenden Satz in Vers 7. Irrt euch nicht, liebe Galater. Er schreibt an die Gemeinde. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wisst ihr, hier sind wir gefordert und hier sind wir gefragt. Lot war damit gefordert und gebracht. Und meine Überschrift heute ist, das, was du siehst, das wirst du ernten. Lot hat auch gesät in seinem Leben. Lot hat gesät und er musste ernten. Und was er geerntet hat, das werden wir heute lesen. Und wisst ihr, das muss man sagen, also dazu musste ich sagen, für mich ist das so, dass ein dunkelster Abschnitt im Leben eines Gläubigen, das, was der Lot ernten musste. Lass uns 1. Mose aufschlagen, 1. Mose 19, und der letzte Abschnitt vom Lot ab Vers 30. Und das möchte ich mit uns gemeinsam lesen. Lot und seine Töchter. Und Lot, nachdem der ganze Gericht, nachdem Schwefelfeuer von oben kam, wird das weitergeschrieben. Und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern. Denn er fürchtete sich sehr, in Zoar zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Da sprach die Ältere zu den Jüngeren: Unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte, nach aller Welt weise. So komm, lass uns unseren Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater und er ward's nicht gewahrt, als sie sich legte, noch als sie aufstand. Am Morgen sprach die Ältere zu der Jüngere: Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. Lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hineingehst und dich zu ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Da gebat sie ihrem Vater auch diese Nacht, da gaben sie ihrem Vater auch diese Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm, und er wandte sich, und er ward's nicht gewahrt, als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannten sie Moab. Von dem kommen die Moabiter, bis auf den heutigen Tag. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannten sie Ben-Ami. Von dem kommen her die Ammoniter, bis auf den heutigen Tag. Wisst ihr, wenn ich mir den Lot anschaue und das Ende anschaue, es muss so dunkel sein. Es muss so kalt sein. Muss doch gar keine Hoffnung mehr da sein. Lot, ein Vater, ein Familienvater von zwei Töchtern, und die herrschen über ihren Vater. Oder vielmehr Alkohol herrscht über den Lot. Und er ist nicht in der Lage, es zu kontrollieren, seinen Kopf zu kontrollieren, während die erste Tochter zu ihm eingeht und noch aufsteht. Und genauso mit der zweiten Tochter. Was für ein Absturz für einen gläubigen Mann. Was für ein Absturz für den Mann, der den lebendigen Gott kennt. Aber es ist viel mehr. Wisst ihr, Lots Leben war daran ausgerichtet, er selbst konnte keine Entscheidungen in seinem Leben treffen. Schon von Anfang an, als Lot uns erwähnt wird, wisst ihr, wir lesen dort, Abraham wird berufen, nach Kanaan zu ziehen. Und was macht Lot? Lot geht mit. Wurde er berufen? Wurde er aus seinem Land rausgerufen? Nee. Aber Lot geht mit. Er kann selber keine Entscheidung treffen. Guck mal das zweite Mal. Abraham geht wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Und wir kennen diese Geschichte. Ich habe auch schon da meine Predigt gehalten über Abraham. Abraham, wo er so verzweifelt war, wo er nicht von Gott gerufen wird, wo es nicht Plan Gottes ist, nach Ägypten zu gehen, wo er völlig Gott nicht mehr vertraut. Jahre vergehen und er baut keinen einzigen Altar, keine einzige Anbetung von Abraham. Er geht nach Ägypten, in ein Machtland. Und guckt euch Lot, und Lot geht mit. Lot trifft keine Entscheidung. Lot geht einfach mit. Abraham kehrt nach Irrwegen zurück. Wisst ihr, und das ist das Gute, der Abraham kann irgendwann mal erkennen. Hey, da wo ich hingegangen bin, das war nicht der Plan Gottes. Das wollte er nicht von mir. Ich kehre mich um, ich gehe wieder, ich baue wieder Altar. Ich anbete wieder den lebendigen Gott. Und guckt euch Lot, und Lot geht mit. Lot, wieso gehst du überhaupt nach Ägypten? Konntest du keine Entscheidung treffen? Lot, wieso reist du überhaupt aus Ägypten raus? Es ist doch ein schönes Leben da. Ein Mann, der keine Entscheidung in seinem Leben treffen kann. Es geht nicht selbst. Er geht nicht selbst. Er hängt sich einfach an. Ein Mensch, wo wir feststellen müssen, ohne geistliche Überzeugung. Ein Mensch ohne eine geistliche Motivation. Ohne einen geistlichen Antrieb. Was treibt diesen Mann überhaupt an? Wie sein Onkel lebt. Weiter lesen wir, als er eine Entscheidung trifft und dort wird uns das Bild gezeigt, was Lot eigentlich vor Augen hatte. Selbst da trifft er selbst nicht die Entscheidung. Irgendwann mal, als sie aus Ägypten zurück rausgekehrt sind, sagt uns die Geschichte, dort geht der Abraham zum Lot und sagt, du, unsere Hirten streiten sich und es kann nicht mit uns funktionieren. Auch dort wird Abraham derjenige, der den Lot versucht so ein bisschen anzuschubsen und sagen, es kann nicht funktionieren. Wieso siehst du das selber eigentlich nicht? Unsere Hirten streiten sich, du bist mein Neffe, ich bin dein Onkel, lass uns doch nicht streiten miteinander. Und dann sagt er, triff doch die Entscheidung, wohin du gehen möchtest. Hier ist das Land und ich stelle mir das so bildlich vor. Die stehen beide auf dem Berg und die können rundum sehen. Abraham hat das Versprechen bekommen, du wirst das Land bekommen. Und hier sagt er, Lot, entscheide dich, wohin möchtest du gehen? Triff du jetzt die Entscheidung. Steht weiter, Lot erhebte seine Augen, lässt sie über das Land schweifen. Die Ebene von Sodom und Gomorra sieht gut aus. Die Ebene von Sodom und Gomorra war sehr gut. Waren grüne Wiesen, war viel Futter für das Vieh, ein reiches Land. Hier lässt er sich gut leben, sagt er. Und so zieht er weg. Er findet, was er sucht. Hier wird deutlich, was ihn seine Motivation ist. Wisst ihr, was seine Motivation ist? Die Augenlust. Er sieht sich das an. Wisst ihr, wenn ich wahrscheinlich mit meinem Onkel unterwegs wäre, ein Onkel, der berufen wird, ich war noch nicht mal berufen, das Land zu verlassen. Mein Onkel wurde berufen, das Land zu verlassen. Mein Onkel hat eine Verheißung von Gott bekommen, du wirst das Land haben. Du wirst Land besitzen. Wahrscheinlich wäre es korrekt vom Lot, wenn er sagen würde, du Onkel Abraham, such du dir doch das Land aus. Gott hat dich berufen und ich gehe mit dir mit. Aber hier schaut sich der Lot um und seine Augenlust, da ist das schönes Land, da ist es gut zu leben, da könnte es mir gut gehen, für das Land entscheide ich mich. Trennen sich die Wege von Abraham und Lot. Und wisst ihr, und hier erinnere ich mich an die Philipper, was Paulus den Philipper schreibt. Und wenn wir Philipper lesen, so muss es uns deutlich sein, oder wenn wir die Briefe von Paulus lesen, so muss es uns deutlich sein und eine Warnung für uns gleich aussprechen. Paulus schreibt nicht den Heiden. Paulus schreibt nicht irgendwelchen gottlosen Menschen, sondern diese Warnung schreibt er an die Gemeinde. Guck mal, was er schreibt in Philipper 3, ab Vers 18. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Und warum? Ihr Ende ist Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist die Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Das sind harte Worte, wenn Paulus sowas an die Gemeinde schreibt. So ähnliche Worte könnte man an Lot schreiben. Lot, du bist irdisch gesinnt und das Kreuz Christi ist eine Schande für dich. Und hier mache ich fest, ja, er kannte Gott, aber er lebte nicht in einer Beziehung mit dem Herrn, sondern er hatte eine Augenlust gehabt. Das, was ich sehe, das, was ich vor Augen habe, das treibt mich. Und wohin treibt das ihn? Wohin treibt das den Lot? Den Lot treibt es in Angst, in Verzweiflung, in eine Depression, in eine Alkoholsucht, in einen Inzest. Das ist das, was wir sehen, wohin es den Lot treibt. Schaut euch mal den Vers 3. Und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirgen mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Lass uns mal zurückerinnern. Wie ist er nach Sodom gekommen? Er war reich. Er hatte Vieh. Wisst ihr, die Hirten haben sich dort gestritten. Es ist, Abraham, dir und mir, es ist zu wenig Platz. Unser ganzes Vieh, wir sind so reich, wir haben so viel. Und unsere Hirten streiten sich, die haben keinen Platz. Wir gehen getrennte Wege. Er kommt reich. Wie geht er raus aus Sodom? Mit Angst und Furcht und lebt in einer Höhle. Das ist schon brutal, welchen Weg Lot gehen muss. Aber er spielte einfach und säte das, was ihm am Ende einholte. Wisst ihr, wir lesen vom Lot, als er nach Sodom reinkam, es verging keine lange Zeit. Und da wurde Sodom und Gomorra überfallen und Lot wurde mit weggeführt. Und Abraham bekommt das, der Onkel bekommt das. Da ist mein Neffe. Er ist eigentlich nicht von Sodom und Gomorra. Er ist da nur ein Gast. Er ist da hingekommen. Es ist nicht seine Realität, die er lebt. Aber er wurde mitgehangen, mitgefangen. Er wird weggeführt. Und wisst ihr, ich finde das so ein starkes Bild, als ich dieses Jahr am Anfang des Jahres das nochmal las. Also ich versuche immer so die Bibel durchzulesen in einem Jahr. Und am Anfang des Jahres ist immer so diese Geschichte. Und ich war fasziniert von Abraham. Abraham packt sich Menschen und geht ihm nach. Ein Mensch, ein Lot. Ich werde ihn retten. Mein Neffe ist in Gefahr. Mein Neffe geht verloren. Ich gehe ihm nach und rette ihn. Und er holt sie ein. Und Lot erlebt eine menschliche Rettung. Abraham rettet ihn. Abraham rettet ihn von Gefahr. Und wisst ihr, eigentlich für mich, also wenn ich so diese Geschichte sehe, für mich müssten die roten Lampen angehen und ich würde sagen, ich gehe nicht nochmal nach Sodom und Gomorra. Was ist, wenn es nochmal passiert? Ich will da nicht leben. Keine Ahnung, was sie für Probleme haben, aber ihr Problem möchte ich nicht annehmen. Viel mehr handelt er anders. Er geht wieder dahin. Aber das nicht alles. Er nimmt sogar eine Frau von Sodom. Er heiratet eine Frau und die bekommt zwei Töchter. Und dann kommt das Gericht Gottes. Und schon wieder, wer geht in die Breche? Wir lesen, dass der Abraham betet zu dem Herrn. Erbarme dich über Sodom. Erbarme dich über meinen Neffen. Es sind nicht viele Gerechte. Und während der Herr selbst noch mit Abraham redet, gehen die Engel, den Lot zu retten. Jetzt war es nicht mehr in der Macht Abrahams, den Lot zu retten. Die Engel gehen, um den Lot zu retten und das Gericht über Sodom und Gomorra zu üben. Abraham setzt sich ein für seinen Neffen. Wie ist es in deinem Leben? Wie ist es in meinem Leben? Ich habe das Beispiel von meinen Kindern erzählt, von meiner Tochter. Setze ich mich da ein? Oder drehe ich mich weg? Wie ist es, wie lebe ich heute in meiner Gesellschaft? Mit meinen Arbeitskollegen? Stempel ich die nur als, die sind vom falschen Ufer oder die ticken nicht richtig? Was geht bei denen im Kopf? Die sind krank, die haben einen Schaden. Oder erkläre ich ihnen von der Sünde, die in den Menschen ist und die sie treiben? Eine ganz ernste Frage an uns, an die Gemeinde. Paulus schreibt an die Gemeindebriefe, er schreibt nicht an ihr. Wir müssen zuerst angesprochen werden. Wie gehen wir mit unserer Situation um? Mit den Problemen in unserem Land, mit denen wir leben? Wisst ihr, was ich beobachte? Wir drehen uns weg. Naja, dann ist er halt so. Naja, das ist ja sein Problem, ist ja nicht mein Problem. Naja, wenn er so sein möchte, dann ist das so. Aber wann hast du das letzte Mal das Wort Sünde den Menschen gesagt? Das, was du tust, ist eine Sünde von dem heiligen Gott. Und er ist gerecht und er wird sein Gericht üben. Wann hast du das letzte Mal getan? Das letzte habe ich schon erwähnt, was Gott von Lot schreibt, dass er in eine Höhle verbringt, dass er depressiv ist, dass er Alkoholproblem hat, Missbrauch, Inzest, diese ganze Szene prägt ihn. Und die Töchter nutzen es aus. Jetzt wollen wir zu den Töchtern kommen, zu den zwei Völkern, die entstehen. In eine dunkle Zeit für Lot passiert was. Er setzt die Erbschaft in die Welt. Zwei Völker werden uns erwähnt. Einmal Moab und einmal Ammoniter. Was sind das für zwei Völker? Ich weiß nicht, wie gut du diese Geschichte kennst, wie gut du da bewandelt bist. Ich darf dir nur einige Sachen und einige Verse aus der Bibel sagen. Wisst ihr, diese zwei Völker, dieses Erbe, was vom Lot in die Welt gesetzt wird, von den Töchtern, von der Sünde, die begangen ist, wird Israel zu einem Problem. Moabiter, oder ich sag mal so, Es war über hunderte von Jahren Feindschaft zwischen Israel und den zwei Völkern, Moab und Ammoniter. Im Alten Testament werden uns 50 Mal werden Moabiter genannt, die das Problem dem Volk Israel machen. Im Alten Testament wird das circa 100 Mal erwähnt, wo die Ammoniter das Problem dem Volk Israel machen. Auf einmal ist es was entstanden. Auf einmal ist die Erbe da vom Lot, was Problem im Gottes Volk zubereitet. Und ich möchte uns eine Sache nur vorlesen, gleich aus der Bibel. Wisst ihr, wir lesen von den Problemen in Buch Mose, in Buch Josua, Richter, Samuel, König, Chronik, Esra. Nehemia, selbst nach Exil, ja, selbst danach, Nehemia lesen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Zephania, bis zum Schluss eigentlich des Alten Testaments, immer nur Probleme mit diesen zwei Völkern. Diese zwei Völker bereiten Probleme immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und immer wieder werden Kriege geführt. Wir sehen, Josua kämpft mit den Ammoniter. Es ist immer Kampf, es ist ein Krieg da. Auf einmal ist was in die Welt gekommen, was sich Lot wahrscheinlich nicht vorgestellt hat. Aber das hat er gesät. Und jetzt darf das Volk Israel es ernten. Lass uns 4. Mose 25 aufschlagen. Und dort wird es, ich möchte nur diesen ein Zitat uns vorlesen, was dem Volk Israel oder was die erleben mussten unter Moabiter. Und Israel lagerte sich in Schittim, wird dort beschrieben. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zum Opfern ihren Göttern. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte des Herrn Zorn über Israel. Und hier vermischt sich das erwählte Volk mit dem, was in die Welt gesetzt ist, die Sünde. Und wisst ihr, und hier werden die Moabiter oder die verführen die Männer Israels. Ist das von ungefähr? Oft lesen wir so diese Geschichten oder oft lesen wir das und wir denken, naja, aber es ist nicht von ungefähr. Lot lebte in einem Land, in einem Stadt, wo es gelebt wurde. Denn seine Töchter waren davon geprägt. Das sehen wir, was sie mit ihrem Vater getan haben. Die waren davon geprägt. Die kannten nichts anderes. Aber es hat viel größere Ausschweifungen. Das Volk Israel darf es noch weiter erleben. Und wisst ihr, wie reagiert der Herr? Hier wird geschrieben, da entbrannte des Herrn Zorn über Israel. Wisst ihr, was dort passiert? Vers 9. Es waren aber durch die Plage, Gott schickt Plagen, wird uns weiter da beschrieben, ab 4. bis zum 9. Vers. Und Gott schickt Plagen, Gott schickt Strafe wieder. Es waren aber durch die Plagen getötet worden 24.000 Mann an einem Tag. Brutal? Die Folge der Sünde. Da entbrannte des Herrn Zorn. Und 24.000 Mann müssen fallen. Wisst ihr, wenn ich mir diese Geschichte vorlese oder durchlese, als ich mir das durchgelesen habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, da habe ich mich gefragt, hey Gott, musste das überhaupt mit dem Lot sein? Hättest du ihn doch da nicht gerettet? Da wären diese ganzen Probleme mit deinem Volk nicht passiert. Hey Gott, warum tust du das? Ein Mann, der die Gnade des Herrn erfährt, der die Güte des Herrn erfährt. So ein Rattenschwanz. Warum? Ich haderte mit dieser Frage. Warum machst du das? Warum tust du das? Aber wisst ihr, ich durfte es begreifen, als ich die Schablone Lots darauf legte, auf den Plan Gottes, dann konnte ich es verstehen. Ich konnte es verstehen, was die Absicht Gottes dahinter ist. Wisst ihr, was da ist? Der Heilsplan Gottes. Das ist der Heilsplan Gottes. Gott geht diesen Weg. In Jesaja 46, Vers 10 spricht Gott Folgendes. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt. Lange im Voraus, die ferne Zukunft vorhergesagt. Meine Pläne verwirkliche ich. Das war mein Plan mit dem Lot. Und den verwirkliche ich. Und was ich mir vorgenommen habe, schreibt der Herr, das tue ich auch. Wisst ihr, ich musste in mich hineinkehren und sagen, hey Eugen, wer bist du eigentlich, dass du dir diese Fragen überhaupt stellst? Hey Gott, warum diesen einen Mann und solche Probleme für dein Volk? Und Gott antwortet, weil, Eugen, es mein Plan ist. Und nicht nur irgendein Plan, sondern weil es mein Heilsplan für dich ist. Vielleicht fragst du dich, wo ist da dein Heilsplan? Für mich und für uns als Gemeinde. Was ist der Heilsplan da Gottes? Was möchte Gott mit dieser Geschichte dir zeigen? Was möchte er uns als Gemeinde zeigen? Was möchte er mir zeigen? Und er sagt, Eugen, das ist der Heilsplan, den ich mit dir gehen kann und mit dir gehen möchte. Und vielleicht fragst du dich jetzt, woher weißt du das eigentlich? Oder wie kommst du darauf, überhaupt das zu sagen, dass der Heilsplan Gottes ist? Lass uns nochmal zu den Moabitern zurückkehren. Wer waren diese Moabiter? Und was kennen wir noch von den Moabitern? Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, Matthäus 1, und dort lesen wir der Stammbaum Jesu. Wisst ihr, welche Frau uns dort erwähnt wird? Die Ruth. Und was kennen wir die Ruth? Wer war die denn? Moabiterin. Der Heilsplan Gottes geht hier in Erfüllung. Der Heilsplan Gottes mit dem Volk Moab, auch wenn es so viele Probleme den Menschen vorbereitet, aber der Heilsplan Gottes für deine und meine Rettung heute. Weil wäre Jesus nicht auf diese Welt gekommen, dann hättest du heute keinen Zugang zum Vater, zu dem heiligen Gott. Da hätten wir als Gemeinde keinen Zugang. Aber der Heilsplan Gottes war, das Volk in die Welt zu setzen. Ja, er wusste, es werden Probleme sein. Ja, er wusste, es werden einige Menschen daran sterben. Und ja, er wusste, dass dein Nachkommen Davids kommen wird. Und wisst ihr, was ich in diesem Stammbaum Jesu sehe? Wisst ihr, was ich hier beobachten kann? Ein Glaubensheld und ein Mitläufer treffen sich zusammen im Stammbaum Christi. Der Abraham und Lot überkreuzen hier den Weg. Ein Mann, der in Ehrfurcht Gottes lebte, ein Mann, der berufen war, und ein Mann, der den Gott nur kannte, aber nicht mit ihm lebte. Und aus diesen beiden Männern, aus diesen beiden Menschen, kommt einer, der, auf den das Gericht geladen wird. Von diesen beiden Menschen kommt ein Mensch zum Leben, der dir das ewige Leben verspricht. Und das ist Jesus Christus. Ein Stammbaum Jesu. Wisst ihr, und vielleicht sagst du dir heute, Mensch, ich bin mit meinen Sünden so beladen, es gilt nicht für mich. Mich betrifft das nicht. Ich kann das gar nicht annehmen. Ich kann da nicht mitgehen. Es ist nicht für mich gesprochen. Ich bin noch viel schlimmer als der Lot. Weißt du was? Ich darf dir heute sagen, das Kommen Jesu Christi auf diese Welt war nicht umsonst. Das Kommen Jesu Christi auf diese Welt beschreibt uns, das Gericht Gottes wird geübt. Und wisst ihr über wen? Über seinen eigenen Sohn. Und wisst ihr warum? Während Sodom und Gomorra nur für ihre Sünden nur ein Teil der Erde vernichtet wird, wird auf eine Person die Sünde der ganzen Welt geladen. Und wenn wir hier sehen, wenn wir in diesem Gericht Gottes sehen, so wird der Zorn Gottes viel, viel größer als der Zorn über Sodom und Gomorra. Weil dort, während in Sodom und Gomorra nur für einen Teil der Menschen Gericht geübt wird, wird hier auf Golgatha das Gericht geübt für die ganze Welt. Und du hast heute Zugang. Du hast heute Zugang und Versöhnung durch Jesus Christus. Und wenn du sagst, es ist nicht genug, doch, es ist genug. Es reicht für dich und für mich und für alles, was nach uns noch kommt. Der Preis ist bezahlt. Meine Frage ist für dich und für mich heute nur, heute ist, was für ein Leben lebst du? Welches Leben lebst du? Welchen Stil des Lebens führst du? Und meine Frage ist an dich, welche Errettung stellst du dir heute vor? Wisst ihr, wir haben zwei Errettungen in der Bibel. Während sich zwei Menschen kreuzen, so sehen wir einen gerechten Mann, gerecht in Glauben, gerecht in Jesus Christus, nicht aus sich selber. Der Abraham war nicht aus sich selber gerecht, sondern Abraham war gerecht in Jesus Christus, weil er Gott glaubte, heißt es dort. Oder einen anderen Mann, der nur Gott kannte, aber keine enge Beziehung. Welchen Stil des Lebens führst du heute in dieser Gemeinde oder in einer Gemeinde, wo du dich heute befindest? Und ich will dir sagen, beide Männer wurden gerettet. Sei es Abraham oder Lot. Die wurden beide gerettet. Der eine ist in den Himmel hineingegangen. Und wisst ihr, welche Überschrift über ihn war? Gerade mal so gerettet. Gerade mal so. Der andere geht rein und über ihn steht viel Frucht gebracht. Wie wirst du hineingehen? Ich möchte dir heute diese Frage stellen. Ich möchte dich heute herausfordern. Willst du hineingehen und sagen, gerade mal so gerettet. Naja, das reicht. Ich bin ja gerettet, ich bin in der Ewigkeit. Oder willst du hineingehen, wo der Herr dir begegnen wird und sagen wird, viel Frucht gebracht, ein treuer Knecht. Denk drüber nach, überleg es. Welchen Stil des Lebens führst du? Welchen Stil führen wir als Gemeinde? Und ich möchte uns bitten, ich möchte uns da einfach herausfordern. Gemeinde, lass uns nicht Augen wegdrehen. Lass uns die Köpfe nicht wegdrehen von unserer Gesellschaft. Das, was wir sehen, das werden wir ernten. Wenn nicht wir, dann unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Und deswegen ist es eine Herausforderung, uns heute zu prüfen, wo stehe ich und wie gehe ich in das Himmelreich ein, wenn das Leben zu Ende sein wird. Und das kann so schnell gehen. Es kann so schnell gehen, Wir können uns das gar nicht vorstellen. Was wird für eine Überschrift über dir stehen? Gottes Segen beim Überlegen. Amen.